Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Gerwald Herzer, guten Tag. Vier, höchstens fünf Wochen sollte sein Krieg gegen den Iran dauern. Der amerikanische Präsident Trump hatte das zu Beginn des Konflikts seinen Mitbürgern in den USA und seinen Partnern in aller Welt zu verstehen gegeben. Jetzt dauert der Krieg schon ein halbes Jahr an, ein Ende ist nicht in Sicht. Womöglich würde ein Abkommen mit dem Iran Trump vor den Wahlen im November auch gar nicht mehr ins Konzept passen. Es wäre Anlass, eine Bilanz zu ziehen und die sehe für die USA denkbar schlecht aus. Neuer ist hingegen das Ansinnen Teherans, die Straße von Hormuz dauerhaft zu kontrollieren. Wir blicken gleich auf das Land, dessen Territorium gegenüber auf der anderen Seite dieser Meerenge liegt, auf Oman. Trump hatte diesem Golfstaat vor wenigen Tagen mit Luftangriffen gedroht. Außerdem, wenn die israelische Armee gegen sich selbst ermittelt, kann das funktionieren? In Mexiko soll eine Düngerfabrik entstehen, die auch mit deutschem Geld finanziert wird. Anwohner und Aktivisten protestieren und ein Blick in die Zukunft von Pflegeeinrichtungen. Vielleicht auch in Deutschland, in Singapur sind Roboter im Einsatz. Das sind jetzt unsere Themen in der einen Welt. Wer erfolgreich zwischen Kriegsparteien vermitteln will, ist oft darauf angewiesen, auf beide Seiten Druck ausüben zu können. In diesem Fall auf die Islamische Republik Iran und andererseits auf die USA und an der Seite der USA Israel. Das Sultanat Oman hat diese Möglichkeit nicht, vermittelte aber trotzdem, zumindest ist das mutig. Die Vermittlerrolle ergab sich, weil andere schon zu lange vergeblich sich um ein Abkommen bemüht hatten und weil Oman und Iran an der Straße von Hormuz nur wenige Seemeilen trennen. Beide Staaten haben immerhin eine Lösung für den Schiffsverkehr ersonnen, doch Trump ging das zu weit. Paul Jens aus Kairo über die Hintergründe eines diplomatischen Eklats.
Wenn Oman uns im Weg steht, werden wir sie in Schutt und Asche legen. Das ist kein Zitat eines iranischen Offiziellen, sondern von US-Präsident Donald Trump. Eine unmissverständliche Drohung an das kleine Sultanat und das von einem der engsten Verbündeten der vergangenen Jahre. Die Regierung in Maskat hat die Gunst von Washington verloren, erklärt Andreas Krieg, Professor am King's College in London.
Dem Oman fehlt es an strategischer Tiefe und Einfluss in Washington, um mit Trump zu sprechen und ihn dazu zu bewegen, sich an eine mündlich getroffene Vereinbarung zu halten. Das ist übrigens ein Problem, mit dem jeder Vermittler zu kämpfen hat, da Trump unberechenbar und impulsiv ist.
Im Krieg der USA gegen den Iran steht der ehemalige Mediator Oman plötzlich ungewollt zwischen den Fronten. Eine heikle Situation für das Land am Persischen Golf. Es ist abhängig von guten Beziehungen zu den Nachbarn und auch zu den USA. Die Bemühungen der Omanis, in Absprache mit dem Iran die Straße von Hormuz wieder zu öffnen, seien jetzt erstmal gescheitert, meint Sascha Bruchmann vom International Institute for Strategic Studies mit Sitz in Bahrain.
Die Omanis sind als kleiner Staat dazwischen. Die haben ja keine Machtmittel, die haben kein Militär, um die Straße zu patrouillieren. Und die Amerikaner, ich sage, Trump ist halt einfach nur in seiner Art und Weise, wie er redet, haben jetzt sozusagen die Handbremse gezogen während der Verhandlungen.
Verhandlungen, die bereits seit Wochen laufen und eigentlich als Ziel hatten, die Straße von Hormuz wieder für den Schiffsverkehr und internationalen Handel freizugeben. Verhandlungen, die auch in einem Abkommen zwischen Iran und USA vorgesehen waren. Doch der US-Präsident scheint mit der angekündigten Einigung zwischen Maskat und Teheran nicht einverstanden gewesen zu sein. Berichten zufolge haben sich Oman und Iran darauf geeinigt, künftig eine Transitgebühr für Schiffe zu verlangen, die die Straße von Hormuz durchfahren. Nicht gut benommen hätten sich die Omanis seiner Ansicht nach, sagt Trump, und teilt in den sozialen Medien ein Bild, das die Straße von Hormuz als amerikanisches Staatsgebiet ausweist. Offiziell hat sich die Regierung in Maskat bisher nicht zu den Drohungen Trumps geäußert. Das sei Teil einer Strategie, erklärt der libanesische Politikwissenschaftler Mohammed Kawas.
Die omanische Reaktion entspricht der gewohnt ruhigen omanischen Diplomatie, die nicht direkt erwidert. Oman hat Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, zu allen Ländern der Region und ebenso zum Iran geknüpft. Daher versucht das Land, diesen aus Washington kommenden Zorn Trumps aufzufangen.
Eigentlich gilt das Sultanat in der Region als neutraler Staat, strebt häufig eine Vermittlerrolle in Konflikten an, ähnlich der Schweiz. Doch in dem Krieg zwischen den USA und Iran kann der Oman diese Karte kaum noch mit Überzeugung spielen.
Er hat die Vermittlerrolle eingebüßt, in dem Sinne nicht, weil die Omanis nicht Vermittler sein wollten oder Mediator sein wollten, sondern weil einfach das Territorium des Omans Teil der Verhandlungsmasse geworden ist. Die Straße von Hormuz ist ja auch Teil des Omans oder omanischer Hoheitsgewässer. Es ist schwierig, gleichzeitig Mediator zu sein und Gebiet, um das gekämpft wird. Und es ist einfach nur eine Lose-Lose-Situation für die Omanis.
Seit Jahren ist der Oman ein strategisch wichtiger Partner der USA. Das amerikanische Militär nutzt Häfen und Luftwaffenbasen des Sultanats. In der Bevölkerung sinke jedoch der Rückhalt für die Präsenz der USA im Land, sagt Mohammed Kawas. Trotzdem würde die Regierung noch schweigen.
Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die öffentliche Meinung am Golf, im Oman und in der gesamten arabischen Welt sehr empört war und diese Drohungen gegen den Oman ablehnt.
Der Iran wiederum nutzte die amerikanische Präsenz im Land als Grund, den Oman mit Raketen zu attackieren und auch zu treffen. Trotzdem blieben und bleiben die Gesprächskanäle zwischen Maskat und Teheran auch in kriegerischen Zeiten offen. Die beiden Staaten am Persischen Golf verbindet eine historisch enge Beziehung, die weit über Handelsabkommen hinausgeht. In den 70er Jahren halfen unter anderem iranische Truppen, eine Rebellion im Süden des Oman niederzuschlagen und so die Macht der Sultanfamilie zu sichern. Einige Jahrzehnte später spielte der Oman eine tragende Rolle bei den amerikanisch-iranischen Verhandlungen über ein Atomabkommen. Diese Verbindung hat auch der jüngste Konflikt in der Region nicht unterbrechen können.
Die Straße von Hormuz hat nun mal zwei Akteure, die nationale Hoheitsgewässer haben. Die müssen miteinander auskommen. Die müssen einen Modus vivendi finden, um Konflikte dort zu lösen, weil sie nun mal Nachbarn sind.
Mit anderen Nachbarn könnte der Oman in Zukunft noch bessere Geschäfte machen. Die Golfstaaten um Saudi-Arabien, Katar und Kuwait wurden alle hart von iranischen Angriffen getroffen und leiden darunter, dass die Straße von Hormuz blockiert wird. Genau hier kommt Maskat ins Spiel.
Der Oman könnte eine interessante Versorgungsroute für die Golfstaaten werden, da das Land Zugang zum Indischen Ozean hat. Kein anderer Golfstaat hat das. Der Oman könnte also eine stabile und zuverlässige alternative Route für Import und Export werden. Dafür muss jedoch die Infrastruktur aufgebaut werden und das wird einige Jahre dauern.
Und auch die neue Infrastruktur wäre potenziellen Angriffen des Iran ausgeliefert. Und deshalb unterhält das Sultanat weiter Kontakte in alle Richtungen. Moderieren zwischen den Mächten USA und Iran kann der Oman aber kaum noch. Er ist vielmehr ein Spielball der Großmächte geworden.
Die omani-iranische Verhandlung ist nachrangig und wird davon abhängig sein, was auf der anderen, auf der großen politischen Weltbühne passiert.
Kein Waffenstillstand, kein Friedensschluss. Trump nimmt für sich in Anspruch, den Iran und seine Verbündeten nach einem halben Jahr Krieg geschwächt zu haben. Teheran aber stattet die Hisbollah im Libanon und die Houthis im Jemen mit Drohnentechnik aus. Eine weitere Meerenge, nämlich die am Golf von Aden, könnte noch unsicherer werden. Die israelische Armee hat die Pflicht und auch das Recht, ihr Land zu verteidigen. Wie das jedoch geschieht, auch das ist eine Rechtsfrage. Wie viele andere Armeen auch, die sich nach eigenen Angaben an völkerrechtliche Bestimmungen halten, kündigt die israelische Armee regelmäßig interne Untersuchungen an. Wenn zum Beispiel der Verdacht besteht, dass ihre Soldatinnen und Soldaten Zivilisten angegriffen haben statt bewaffnete Kämpfer. Was aber geschieht dann? Nach Aufnahme dieser internen Untersuchungen. Unsere Korrespondentin Julia Lai ist der Frage nachgegangen, ob es funktionieren kann, wenn die israelische Armee gegen sich selbst ermittelt.
Die Stimme der fünfjährigen Hind Rajab, die schwer verletzt um ihr Leben flieht, bewegte die Welt. Ende Januar 2024 wurde sie in Gaza-Stadt von israelischen Soldaten getötet. Ein Panzer hatte das Auto aus nächster Nähe beschossen. Sechs ihrer Verwandten sind schon tot, als der palästinensische Rote Halbmond Hind über ein Telefon im Auto erreicht. Als zwei Sanitäter sich am frühen Abend endlich auf den Weg zu ihr machen dürfen, werden auch sie getötet, obwohl die Rettung mit der israelischen Armee abgesprochen ist. Fast 2,5 Jahre später hat die israelische Armee den Beschuss nun zum ersten Mal offiziell eingeräumt. Es sei in der Zusammenarbeit mit den palästinensischen Helfern zu, Zitat, mutmaßlichen Fehlern in der Koordination gekommen. Die Militärstaatsanwaltschaft will nun strafrechtliche Ermittlungen einleiten. Das dürfte ein schwacher Trost sein für Wissam Hamada, die Mutter von Hind. Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur Associated Press zeigen sie vergangene Woche im Gazastreifen. Ich vertraue weder den israelischen Medien noch ihren Gerichten oder ihrer Armee. Ich will eine transparente internationale Untersuchung vor den Augen der ganzen Welt. Denn Hind ist die Stimme jedes Kindes in Gaza. Vorsichtiger äußerte sich hingegen Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs.
They said they would launch a criminal probe.
Es wurde angekündigt, dass ein Strafverfahren eingeleitet wird. Warten wir ab, wohin dies führt. Ich möchte dem Verfahren und dessen Ergebnis nicht vorgreifen.
The process and its outcome.
Zweifel an den Ermittlungen haben allerdings auch Vertreter von Menschenrechtsorganisationen in Israel selbst. Etwa Dan Owen, der für die Organisation Yesh Din arbeitet, die immer wieder untersucht, wie das israelische Militär mit Vorwürfen von Fehlverhalten umgeht. Sein Fazit: Die internen Prüfungen würden oft Jahre dauern und nur selten zu strafrechtlichen Ermittlungen führen. Und darüber hinaus zeigen unsere Untersuchungen, dass selbst wenn Ermittlungen stattfinden, diese in den meisten Fällen nicht dazu führen, dass Soldaten, die Verbrechen gegen Palästinenser begangen haben, angemessen zur Rechenschaft gezogen werden.
Accountability to soldiers who committed crimes against Palestinians.
Und das, obwohl viele mutmaßliche Verbrechen gut dokumentiert sind. Etwa durch Ärzte in Gaza, die von Kindern mit Kopfschusswunden berichten. Oder weil israelische Soldaten selbst Videos verbreiteten, in denen sie Universitäten beschießen und Lastwagen mit Lebensmitteln anzünden. Doch schon genaue Zahlen dazu, wie viele Fälle mutmaßlichen Fehlverhaltens das israelische Militär derzeit prüft, sind schwer zu bekommen. Eine Nachfrage dazu bleibt unbeantwortet. Yesh Din geht aufgrund seiner Recherchen davon aus, dass eine interne Einheit rund 1500 Berichte über mutmaßliches Fehlverhalten in Gaza erfasst hat. Die Organisation weiß von insgesamt 76 Fällen, in denen die Militärstaatsanwaltschaft bisher strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat. Allerdings zum Teil, wie im Fall von Hind Rajab, erst mehr als 2 Jahre später. Es ist zudem wichtig zu erwähnen, dass es, obwohl es Tausende von Vorfällen gibt, die den Verdacht auf schwere Kriegsverbrechen im Gazastreifen nahelegen, bis zum heutigen Tag und nach unserem Kenntnisstand bisher nur 2 Fälle gab, in denen Soldaten tatsächlich angeklagt, strafrechtlich verfolgt und bestraft wurden. Das Militär erklärt die niedrige Rate auf Nachfrage damit, dass eine gründliche Prüfung Zeit brauche und damit, dass der Krieg noch nicht beendet sei. Die meisten Länder würden solche Untersuchungen überhaupt erst danach beginnen. Für Kritik sorgt allerdings auch, wie Entscheidungen getroffen werden. Denn von außen ist oft kaum nachvollziehbar, warum in einem Fall ermittelt wird und in anderen nicht.
The whole process of the review is hidden.
Der gesamte Prozess ist im Grunde vor der Öffentlichkeit verborgen. Das stellt zweifellos ein großes Problem dar.
For sure, this is a huge problem.
Dan Owen fordert deshalb dasselbe, was auch viele Opferfamilien wollen, dass das israelische Militär die Fälle extern untersuchen lässt.
Schwierige Ermittlungen. Ein Beitrag von Julia Lai aus Tel Aviv. An der mexikanischen Westküste wehren sich Demonstranten gegen den Bau einer Ammoniakanlage, die auch mit deutschem Geld finanziert wird. In der Hafenstadt Topolobampo soll der Grundstoff für Düngemittel hergestellt werden. Das will auch die mexikanische Regierung und das wird von Teilen der Bevölkerung unterstützt, aber eben nicht von allen. Aktivistinnen und Aktivisten warnen vor schweren Umweltschäden und sie belagern den Zugang zum Gelände. Deshalb ist unsere Korrespondentin Christina Fee Möbus aus Mexiko-Stadt an die Küste gereist.
In der kleinen mexikanischen Hafenstadt Topolobampo hat sich großer Widerstand formiert. Das deutsch-schweizerische Unternehmen Proman AG hat hier am Golf von Kalifornien angefangen, eine Düngemittelfabrik zu bauen. Im großen Stil will sie Ammoniakgas herstellen, mitfinanziert von der KfW IPEX Bank, einer Tochtergesellschaft der staatlichen Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Lokale Gruppen und Umweltschützerinnen wehren sich seit Jahren. Seit mehreren Wochen blockieren sie auch die Zufahrt auf das Baustellengelände. Die Bagger stehen bis auf Weiteres still. Der Protest hat längst über die Region hinaus Wellen geschlagen. In der weit entfernten Hauptstadt machen die Projektgegner ihrer Wut Luft. Deutsche Regierung, wir versprechen dir, du wirst dein Geld verlieren. Wir werden die Ammoniakanlage nicht zulassen, ruft eine Aktivistin ins Mikro. Aqui no, hier nicht, ist der Slogan der Protestbewegung. Fast mantraartig wird der Satz immer wieder gerufen, in großen Lettern auf T-Shirts gedruckt, auf Autofenster geschrieben. Denn in der Stadt Topolobampo, direkt vor der Fabrik, liegt ein einmaliges Lagunensystem, das aus drei Buchten besteht. Ein geschütztes Feuchtgebiet, Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Für Krabben und Krebse, Delfine und Zugvögel. Melina Maldonado führt den Protest mit an. Sie wehrt sich gegen die Ammoniakanlage. Gerade ist die 47-Jährige auf einem Fischerboot in der Bucht von Ohuira unterwegs. Mangrovenwälder säumen den Weg. Sie zeigt auf ein paar Häuser an der Küste. Meine Wurzeln liegen hier. Da gegenüber bin ich geboren, sagt sie. Melina Maldonado befürchtet, dass ihr Zuhause zerstört werden könnte. Die Indigene vom Volk der Mayoyoreme ist in einem knapp 1000-Seelendörfchen geboren und aufgewachsen. Lázaro Cárdenas heißt es, nur wenige Kilometer von der geplanten Ammoniakanlage entfernt. Direkt vor der Haustür war der Strand zum Spielen. Wir haben zum Beispiel gerne Venusmuscheln gesammelt. Und schon als kleines Mädchen bin ich mit meinem Vater zum Fischen rausgefahren. Wenn er uns nicht mitgenommen hat, dann haben wir gespannt darauf gewartet, dass er mit seinem Fang zurückkommt. Ich habe wundervolle Erinnerungen an das Leben am Meer. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen sich Sorgen. Das Ökosystem sei durch die geplante Ammoniakanlage in Gefahr. Das sagt auch Diana Escobedo, Biologin am Nationalen Polytechnischen Institut in Sinaloa. Die Forscherin sieht vor allem Gefahren für die Fische und Krebstiere, die in der Bucht von Ohuira leben. Um das Ammoniak zu kühlen, soll die Anlage Wasser aus dem Gebiet entnehmen. Und auch wieder ableiten. Der Plan sieht vor, 2000 Kubikmeter Meerwasser in der Bucht abzusaugen, pro Stunde. Das gefährdet die vielen Larven, die es dort gibt, zum Beispiel von Garnelen und Krabben. Anschließend wollen sie das Wasser wieder zurückleiten. Es kommt aber wärmer und mit verändertem Salzgehalt wieder zurück. Auch dadurch werden die Larven sicher sterben. Weniger Larven heißt auch weniger Fische, Krebse und Garnelen. Und das weniger Einkommen für die vielen Fischer, die rund um Topolobampo arbeiten, so die Befürchtung der Projektgegner. Das deutsch-schweizerische Unternehmen Proman AG, die Firma GPO, die das Projekt vor Ort betreibt, und auch die KfW IPEX Bank weisen die Vorwürfe zurück. Man halte sich an alle international vorgegebenen Standards sowie an mexikanisches Recht. Auf Nachfrage schreibt die Proman AG außerdem, dass sie in Gesprächen mit Vertretern der lokalen Gemeinden sowie der Regierung sei. Zum Beispiel werde geprüft, ob es andere Wege gibt, Kühlwasser für die Ammoniakanlage zu erzeugen, als mit dem Wasser aus der Bucht. Das Thema polarisiert, denn es gibt sie auch. Menschen, die dafür sind, dass die Ammoniakanlage nahe Topolobampo entsteht. Ich stehe 100% hinter diesem Projekt, sagt Margarita Felix. Made in Germany, darauf vertraut sie. Mehr Arbeitsplätze und mehr Wohlstand, das ist, was sich Margarita Felix durch den Bau der Ammoniakanlage erhofft. Ich denke, dass es für die Region nur gut sein kann, wenn es mehr Arbeitsplätze gibt. Wenn das Werk einhält, was es verspricht, ist es super. Also wenn es Menschen aus der Region beschäftigt und den Inhabern kleiner Unternehmen Arbeit geben will. Auch die mexikanische Regierung, die das Projekt von den Vorgängern geerbt hat, hält an der umstrittenen Düngemittelfirma fest. Trotz der Einwände und Proteste. Die sozialdemokratische Präsidentin Claudia Sheinbaum setzt auf wirtschaftliche Unabhängigkeit. Den ganzen Dünger, den wir importieren, verbrauchen wir auch. Wir wollen uns beim Thema Ernährung nicht nach den Regeln anderer Länder richten müssen. Wir wollen daher Düngemittel in Mexiko produzieren. Der Konflikt um die Ammoniakanlage hat einige Menschen rund um die Stadt Topolobampo mürbe gemacht. Die Protestierenden der Bewegung Aqui No, hier nicht, hat er radikalisiert. Sie wollen standhaft bleiben, die Baustelle und das Projekt weiterhin blockieren. Koste es, was es wolle.
Eine Reportage von Christina Fee-Möbus aus Mexiko. Dünger importiert Mexiko bisher vor allem aus den USA, aber auch aus Russland. Langweilig klingt das zumindest nicht. Was, wenn im Pflegeheim plötzlich Roboter die Gymnastikstunde übernehmen oder mit den Bewohnern Bingo spielen? In Singapur ist es bereits Alltag, zumindest in einigen Pflegeheimen. Roboter sollen dort helfen, dem Personalmangel zu begegnen. Ist das womöglich eine Idee für Deutschland? Anna-Lu Beckmann hat sich das angeschaut.
Ein paar letzte Einstellungen auf dem iPad und dann geht es los. Daisy hebt den Arm. In ihrem türkisen Poloshirt winkt sie den Bewohnerinnen im Bright Hill Evergreen Pflegeheim in Singapur zu und begrüßt sie. Daisy ist ein humanoider Roboter. Jeden Tag schieben die Pflegekräfte sie in den großen Gemeinschaftsraum. Dort macht Daisy Mobilitätsübungen mit den Bewohnerinnen oder spielt mit ihnen Memory oder Bingo, um das Demenzrisiko zu senken.
Bingo.
Dass dort kein echter Mensch vor ihnen sitzt, das sei nicht komisch, erklärt eine ältere Dame.
Wir sind daran gewöhnt. Beim ersten Mal wirkte sie noch wie ein echter Mensch. Ich freue mich, wenn sie da ist. Wenn man will, kann man auch mit ihr reden. Ich habe auch schon gedacht, es wäre schön gewesen, so einen Roboter zu Hause zu haben, damit man quasi einen Begleiter hat.
Singapurs Gesellschaft altert immer weiter. Gleichzeitig wird der Mangel an Pflegepersonal immer größer. Ein Problem, mit dem auch die Bright Hill Evergreen Einrichtung zu kämpfen hat, so Projektleiter Satish Kumar.
Normalerweise brauche ich mindestens zwei Pflegekräfte, um beispielsweise die Gruppengymnastik durchzuführen. Einer muss vorne sitzen und den Übungsteil übernehmen. Der andere geht herum und motiviert die Bewohner. Jetzt habe ich einen Roboter, der einen Teil übernimmt. Und eine Pflegekraft geht herum und hilft den Bewohnern. Und die Mitarbeiterin, die dadurch entlastet wird, konzentriert sich auf andere Dinge, die für die Bewohner wichtig sind. Roboter können uns also bei unserem Personalmangel helfen.
Seit 5 Jahren sind 2 dieser Roboter in der Einrichtung im Einsatz. Sie seien eine Unterstützung, das findet auch Pflegerin Theo Georg Huhn. Sorgen, dass die Roboter ihr irgendwann den Job wegnehmen, macht sie sich nicht.
Nein, ich habe keine Angst davor. Denn egal wie, wir müssen die Roboter trotzdem bedienen. Wir müssen sie hier hinstellen, wir müssen sie starten, wir müssen die zu den Spielen gehörenden Karten an die Bewohner verteilen. So können die Roboter keinen Menschen ersetzen.
22 Pflegeeinrichtungen in Singapur, Hongkong und Australien arbeiten schon mit diesen Robotern, heißt es von der Entwicklerfirma DexLab. Das 15-köpfige Team sitzt in einem Bürogebäude in Singapur, fertigt dort Roboter wie Daisy. Mitten im Raum schraubt Mitarbeiter Joshua an der Vorrichtung für den Kopf des Roboters.
Alles, was wir in diesem Büro machen, wird in der Regel von Hand gefertigt. Wir nutzen hier häufig den 3D-Drucker und vieles davon wird von uns und dem Team hier nachbearbeitet.
Ein paar Tische weiter sitzt Kyung Ju. Er kümmert sich um das Gesicht von Roboter Daisy, befestigt ihre kinnlange, dunkelbraune Perücke und ihre Wimpern.
Die Wimpern, die nehmen wir einfach aus einer herkömmlichen Make-up-Packung und kleben sie dann an den Augen fest. Die Haut ist aus Silikon, der Rest kommt auch aus dem 3D-Drucker.
Umgerechnet etwa 40.000 bis 70.000 Euro kostet solch ein Roboter. Dank künstlicher Intelligenz kann das Modell Gespräche führen und beherrscht mehrere Sprachen.
Hi, I'm Daisy. I'm a robot. Hello, ich bin Daisy. Ich bin ein Roboter. Ni hao, wo shi Daisy. Wo shi ji qi ren.
Auf Nachfrage räumt Daisy auch ein, einige Dinge nicht zu können.
Ich kann nicht selbstständig laufen. Ich kann keine medizinische Diagnose stellen, keine Notfälle managen und ich ersetze keine menschliche Betreuung. Ich ergänze sie nur, indem ich zusätzliche Möglichkeiten für soziale Interaktion schaffe.
Aktuell arbeitet das Team daran, dass Daisy weitere Fähigkeiten erhält, um die Pflegekräfte mehr entlasten zu können, so Unternehmensentwickler John Paolo. Gleichzeitig müssten sie bei der Weiterentwicklung ihrer Roboter aber auch regelmäßig Vorgaben der Regierung in Singapur beachten, erklärt er.
We were told that
Introducing a really pretty character may be a bit.
Uns wurde zum Beispiel gesagt, dass die Einführung einer wirklich hübschen Figur vielleicht einen kleinen Kulturschock auslösen könnte. Sie wollten, dass unsere Modelle zugänglicher wirken, ein bisschen roboterhafter aussehen, anstatt gleich bei der ersten Begegnung einen wirklich, wirklich menschlich aussehenden Roboter zu zeigen, was für viele ein Schock sein kann.
Doch schon mit dem jetzigen Design würden seine Kunden regelmäßig berichten, dass einige Bewohner eine Beziehung zu den Robotern aufbauen würden.
Zwischen ihnen entsteht eine Art Bindung. Die Bewohner frisieren ihr sogar die Haare und schminken sie.
Das bestätigt auch Satish Kumar aus dem Bright Hill Evergreen Pflegeheim. Die Bewohnerinnen dort hätten sich an Daisy schnell gewöhnt, würden ihr immer alles nachmachen.
So one instant the robot actually have technical issue.
Der Roboter hatte tatsächlich ein technisches Problem und hörte mitten in der Übung auf, blieb stecken und zeigte in dieser Position den Mittelfinger. Und alle meine Bewohnerinnen haben das einfach nachgemacht. Auch sie haben den Mittelfinger gezeigt.
Technische Pannen wie diese gibt es immer mal wieder, erklärt der Projektleiter. Gerade mit der WLAN-Verbindung gäbe es regelmäßig Probleme. Trotzdem gehört Daisy für ihn, die anderen Pflegekräfte und die Bewohnerinnen mittlerweile zum Alltag.
Anna Lou Beckmann über Daisy, ihre unermüdlichen Kollegen und Kolleginnen und deren vorerst begrenzte Zuständigkeit. Das war die eine Welt, das Auslandsmagazin im Deutschlandfunk mit Gerwald Herter. Schönen Samstag.